Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Wir haben heute eine Newcomerin am Start, über die wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen, Ailo.
Was geht ab, was geht ab?
Wie geht's?
Sehr gut, muss man mal ehrlich sagen. Wie geht's euch?
Ja?
Auch gut.
Mir geht's auch gut. Was machst du, Josi?
Ich bin zu Hause. Oder was war die Frage?
Ja, genau richtig. Genau das wollte ich hören. Hoffentlich immer und die ganze Zeit zu Hause.
Es ist wirklich so. Ich bin zu Hause und ärgere mich über schlechtes Internet. Regt mich irgendwie jeden Tag auch online darüber auf. Wollte aber zu Ailo noch sagen, dass sie eine Newcomerin ist und ihren ersten Song im März veröffentlicht hat, aber schon millionenfach geklickte und gestreamte Songs und Videos hat, unheimlich erfolgreiche Social-Media-Kanäle und ja, einfach richtig krass durchgestartet ist in diesem sehr, sehr weirden Jahr, was wahrscheinlich echt krass ist, jetzt als neue Künstlerin irgendwie so in die Szene reinzukommen. Und dein erstes Konzert, habe ich gesehen, war von den Leuten her nur im Sitzen. Das ist doch mega weird, oder nicht?
Das ist sehr, sehr komisch. Also so als Künstler denkst du dir so, okay, tamam, so man hat seinen ersten Auftritt, so man ist so richtig nervös. Und dann kommt man so auf die Bühne und kein Mensch steht. So, weißt du, was ich meine? Das ist so... Okay, wo bin ich hier? aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass die alle sitzen mussten, sind die, glaube ich, nach 2 Minuten so abgegangen, so warm geworden. Man hat wirklich kaum Unterschied gemerkt jetzt. Also ich kann halt nicht sagen, so ich war noch nie auf der richtigen Bühne davor, wo stehende, tanzende Menschen waren. Aber so hat es doch trotzdem Spaß gemacht.
Voll. Ich hatte auch zum Glück irgendwie ganz kurz vor Lockdown noch ein Konzert in Hamburg spielen können. Und ich glaube, als DJ ist es nochmal extra komisch, wenn die Leute sitzen, während man auflegt, weil ich kann ja nicht so viel bieten. Also ich rede nichts und ich mache eigentlich nichts, außer also ich bin die einzige Person, die tanzt und die anderen sitzen und gucken mir einfach so eine Stunde auf die Hände und so. Und ich fand es schon ich fand es wirklich sehr befremdlich, aber ich habe mich auch voll gefreut, dass es überhaupt stattfinden konnte. So einer der wenigen Gigs, aber ich wüsste nicht, ob das für mich eine Alternative forever wäre, dass ich jetzt nur noch, ja.
Nee, sehe ich genauso.
Wie sitzen die Spieler?
Es bockt irgendwie nicht so. Du willst ja so die komplette Emotion von diesen Menschen haben und dann müssen die sitzen und Masken tragen und dann sieht man nicht, ob die deine Texte mitrappen und dann lächeln die nicht und nee.
Ja, ist nicht so geil. Das erinnert mich so ein bisschen an Josi, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im Zuge von Homo Digitalis, dieser Doku, an der du ja auch mitgewirkt hast. Ich habe so ein Dokumentarfilm über die Zukunft mal gemacht. Und da habe ich so ein kleines Mini-Konzert in einem Virtual Reality Space gegeben. Das heißt also, ich hatte so eine Virtual Reality Brille auf und diese komischen Handschuhe an. Und um mich herum war halt so ein Tracker, der halt meine Bewegungen verfolgt hat. Und ich war halt in so einem Raum im Internet, wo halt ganz viele Menschen überall aus der Welt hinzugeschaltet waren und die auch alle solche Virtual Reality Brillen auf hatten. Und wir saßen dann da in dieser Welt alle zusammen um so ein Lagerfeuer herum und wir sahen alle aus wie so Sims-Charaktere. Und dann habe ich da so mein Konzert gegeben und natürlich durch die Virtual Reality Brille kannst du ja gar nicht so, die können ja jetzt nicht so Gesichtsausdrücke machen und du hast halt nur zwischendurch bei den Leuten, die halt auch diese Handschuhe zu Hause zufällig hatten, gesehen, dass mal jemand gewunken hat zwischendurch oder mal so ein Herz-Emoji rübergeschickt hat, aber genauso stelle ich mir das vor einer Gruppe von Leuten im Sitzen Konzert zu spielen.
Ich würde echt jetzt gerne nochmal einen Ausschnitt davon sehen, weil du hast es jetzt gerade beschrieben, aber so richtig habe ich es irgendwie nicht gecheckt. Kannst du das bei uns mal
Film
in die...
Nicht gesehen?
Ja, da sicher habe ich den gesehen, aber kannst du das trotzdem mal bei uns in die Story packen, damit die Leute sich das...
Ja, das muss ich mal machen. Ich finde das voll krass. Ich habe die einmal aufgehabt bei Saturn, glaube ich. Oh mein Gott, das war so komisch. Ich glaube, ich brauche sowas echt für
ja,
zu Hause.
Ja, es ist... Ich finde es sau weird. Ich habe mich danach auch richtig unwohl gefühlt. Ne? Ich saß danach eine halbe Stunde auf dem Boden, weil du bist halt eine Stunde lang in einem Raum, den du nicht mehr siehst. Hm. Und bist dann halt in einer ganz anderen Welt mit Menschen, die von überall herkommen, die halt alle du guckst halt in so tote Gesichter rein.
Boah, das ist schon, das ist so wie so eine dritte Welt einfach, so ganz
voll.
Ey, aber es gab ja vor kurzem erst die Nachricht, dass diese Virtual Reality Brillen auch zum Beispiel bei Kühen angewendet werden. Ich glaube, ich weiß nicht genau, in welchem Land das zuerst getestet wurde, aber auf jeden Fall, da wird Kühen so eine schöne Aussicht suggeriert, so eine Wiese und
ach,
so.
Ach du Scheiße.
Also richtig, richtig creepy Mist, aber als es so aufkam, dachte ich, okay, das wird jetzt das nächste krasse Ding und wir gucken jetzt alle unsere Filme darüber und zocken nur noch darüber und so. Aber es ist ein bisschen wie so ein Pager. Ich habe das Gefühl, es hat sich noch gar nicht so richtig durchgesetzt. Oder ist es nicht ausgereift genug?
Ist auch unbequem, einfach so ein Scheißteil auf dem Maul zu haben die ganze Zeit.
Ich sag dir ehrlich, ich glaube, das ist den Leuten auch voll unheimlich.
Nicht wie so eine Maske.
So,
ja.
Irgendwie, oder? Also so wie du schon gesagt hast, so, du sitzt in so einem Raum in deiner Wohnung, aber eigentlich bist du gar nicht da, weil du auf deinem Kopf irgendwas siehst. Ich würde das richtig, keine Ahnung. Das wäre mir zu viel, ich würde meine Macken kriegen.
Ich guck's mir gerade an, ich muss euch das mal reinschicken hier. Ich habe das hier immer nebenbei angemacht.
Oh, was ist voll so unangenehm.
Ja, hier diese Homo-Digitales-Stelle, wo ich das... Ich schicke euch das mal in unseren WhatsApp-Chat kurz rein, dass ihr euch das mal vorstellen könnt. Und dann posten wir das auf jeden Fall auch mal in die Insta-Story. Ja, wollen wir denn einfach mal mit unserem FreundInnen-Buch starten, dass du uns mal von dir erzählst und wer du so bist? Hast du da Bock drauf?
Natürlich.
Ja, dann perfekt.
Dann stellen wir uns mal ganz kurz vor.
Ja, genau. Ja, und zwar geht das los mit Name.
Mein Name ist Aylo, A-Y-L-O.
Wohnort?
Berlin.
Beruf?
Musikerin.
Das wollte ich mal werden.
Tierpflegerin.
Cute.
Mega.
Das ist lustig, weil das sagst du, nämlich genau an der Stelle, wo ein kleines Bärchen daneben ist im Freundebuch. Sehr, sehr gut. Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten. Ist bei dir ja gar nicht mal so lange her.
Benimm dich. Hör auf, so zu sein, wie du bist.
Wieso, was hast du gemacht?
Ich war richtig in der Pubertät, Mann, was soll ich dir sagen? So dieses typische, man hat sich mit seiner Mama nicht verstanden, man hat sich gestritten wegen richtig unsinnigen Sachen.
Warst du da schon in Wedding? Also warst du in Wedding deine ganze Pubertät lang?
Nee, ich habe ein bisschen außerhalb gewohnt, so in so einer kleinen Gemeinde.
Ah, okay.
So, da war das halt einfacher, so eine normale Kindheit zu führen, bin ich der Meinung, als so in der Stadt. Nee, ich war halt so ein typisches Kind, so wo ich selber sagen würde, aber man hat sich verändert. Man hat sich ganz stark geändert.
Mein tollstes Erlebnis?
Muss man mal ehrlich sagen, war mein erster Auftritt.
Oh, mega sweet. War das in Hamburg, oder?
Ja, war zwar so klein und mini, aber so allein schon, dass man das darf sozusagen, weißt du, so, dass man gebucht wird für eine Show, ist schon krass.
Nächstes Jahr Splash-Bühne.
Definitiv.
Ich finde das sind irgendwie die schönsten Geschichten, wo jemand erzählt, dass er schon immer auf dem Splash war oder du hast, glaube ich, gesagt, du hast da mal gearbeitet und man hat so die Wunschvorstellung, dass man irgendwann mal selber auf der Bühne steht und dann tritt das ein und das ist irgendwie so ein magischer Moment, finde ich.
Ja, ich weiß noch, als die E-Mail kam, oh mein Gott, ich bin gestorben, das war zu krass.
Geil, aber Josi, bei dir war es ja auch so, ne?
Ja, total, also ich wirklich, seit ich ein winziger Teenage-Wanst war, sind wir auf Splash gefahren, weil es halt einfach nebenan war. Und ich habe immer gedacht, Mann, irgendwann hier mal auftreten und so, das ist eigentlich alles, was ich mir wünsche. Und es ist gar nicht so lange her, dass das erst passiert ist. Vor 2-3 Jahren habe ich, glaube ich, das erste Mal gespielt. Ja, richtig gut. Und hoffentlich nächstes Jahr auch. Naja.
Ja, ich hoffe ich auch.
Die nächste Sektion heißt mein schlimmstes Erlebnis. Oder nee, Quatsch, das Dümmste, das mir in letzter Zeit passiert ist.
Ich sag dir ehrlich so, ich bin voll der verpeilte Mensch. Also es passieren jeden Tag irgendwelche Sachen, wo ich mich selber frage, warum bist du so dumm eigentlich?
Okay, warte, ich möchte aber was erzählen, wofür du vielleicht nichts kannst. Aber hattest du nicht, also du bist gerade umgezogen, glaube ich, aber du hattest doch vor kurzem sehr weirde Nachbarn, auch so richtig mit Bullen kommen, einfach in deine Wohnung rein, während du auf dem Sofa pennst und so.
Ja.
Was war da los? Und würdest du sagen, das ist eins deiner dümmsten Erlebnisse?
Also das dümmste Erlebnis ist wirklich einfach, dass ich in diese Wohnung gezogen bin damals.
Okay.
Diese Nachbarn, die waren so schlimm, oh mein Gott, das könnt ihr euch nicht... Also auf Internet, so im Handy sieht das lustig aus, so wenn sich so Leute streiten und man das dann so postet, aber... Ja. Wenn man das jeden Tag stundenlang hört, das ist einfach nur noch richtig Katastrophe.
Scheiße, was war denn da los? Ich weiß gar nicht, worum es geht.
Ich hatte halt so Nachbarn, die so... ja, war so ein Pärchen, so ein junges Pärchen, was sich so mindestens 5-mal am Tag gestritten hat. Aber nicht so wie Menschen gestritten, sondern so richtig so wie Hyänen. Die haben sich angeschrien, die haben sich beleidigt, alles. Und so irgendwann hat mir das dann gereicht. So. Und ich habe halt leider eine sehr große Klappe so und bin dann halt auch sehr unrespektvoll dem Bein gegenübergetreten und meinte dann so, so geht nicht. So, ich mache Musik, ich bin nachts wach, so, ich bin erst um 7 Uhr morgens zu Hause, es geht nicht, dass sie dann rumschreien. Und es hat sich dann irgendwie so hochgespielt, dass so ich den Hass auf meine Nachbarn bekommen habe und die auf mich. Und jedes Mal irgendwie haben die Polizei gerufen, wenn die gewusst haben, ich bin zu Hause. So, ich bin irgendwann nachts nach Hause gekommen, so das erste, was sie gemacht haben, Polizei rufen, weil irgendwie Drogen bei mir versteckt wurden. Keine Ahnung. Dann bin ich halt eingepennt auf Couch und irgendwann stand dann Polizei in meiner Wohnung, hat alles durchsucht, natürlich nichts gefunden. Aber es waren so Kleinigkeiten, wo ich mir dann gedacht habe, so, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Man kann nicht mal normal wohnen.
Das klingt so, als hätten die ihre aggressiven Energien dann statt auf sich gegenseitig dann einfach auf dich gewendet.
Ich schwör's dir, genau so habe ich das mich auch gefühlt. Ich war so, als wenn ich mit den beiden in einer Beziehung bin und mich jeden Tag mit denen streite so und so. Ich war so, ey, das geht nicht, kann ich nicht im Ring.
Oh, Nachbarschaftsstreit, auch einfach eine sehr unangenehme Sache. Hast du da auch Erfahrungen, Helene?
Eigentlich nicht.
Nee.
Also ich hatte letztens so eine Situation, meine Nachbarn haben sich halt entschieden, 2 Wochenenden in Folge immer am Sonntag, den ganzen Sonntag zu bohren.
Boah.
Oder letztens bin ich zu meinem neuen Nachbarn gegangen und war halt so, hey, wollen wir Nummern austauschen, falls mal was ist, falls es bei uns zu laut ist oder bei euch? Und er war so, nee.
Boah, cringe.
Das war so weird, Alter. Da habe ich mich so unwohl gefühlt, aber ach, was willst du tun, ne?
Ja, es ist halt auch so anonymisiert mittlerweile, aber ich muss sagen, also ich habe halt in Berlin irgendwie so eine richtig nice Hausgemeinschaft gefunden, also in meinem Haus, oben drüber eine junge WG und einer der Bewohner, der macht einen Workshop für Sexual Bodywork, heißt es, glaube ich.
Aha.
Und es ist voll witzig, weil ich wusste das halt die ganze Zeit nicht, aber es werden halt einfach jede Menge Workshops in meinem Haus angeboten aktuell. Und der hat halt immer mal
aktuell auch noch,
hat halt immer mal meine Katze gefüttert. Und irgendwann war ich so, ey, was machst du eigentlich? Und dann hat er mir das geschickt. Und es ist jemand, von dem ich das nie gedacht hätte, aber übelst korrekter, cooler Typ. Und sein Mitbewohner macht Fotografie und die Leute, die oben drüber wohnen, da macht der Typ einen Lachworkshop ohne Scheiß online und sie macht einen Single-Workshop und es ist einfach so witzig, weil es einfach, wir sind einfach ein komplettes Workshop-Haus. Also wenn ich jetzt hier irgendwie noch was anbieten würde, wäre das komplett und es ist einfach so Berlin. Ja, funny.
Kein Scheiß, es ist wirklich richtig, es ist so eine Berlin-Geschichte, die du
gerade hast. Aber ich lieb's auch, weil man kennt sich irgendwie und es ist nicht so richtig anonym. Ich muss jetzt echt sagen, in meiner ersten WG, in der ich gewohnt habe in Leipzig, war ich, glaube ich, der Brüllberger-Part, so, weil ich hatte nur Streit mit meinen WG-Mitbewohnern und habe mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt und wir haben uns echt aufs Derbste einfach nur angebrüllt, bis die Nachbarn richtig abgefuckt waren. Und ich hatte damals auch noch nicht die Weitsicht zu verstehen, dass es scheiße ist, sich nachts um 3 anzubrüllen und Partys zu machen.
Fühle ich,
und so.
Fühle ich vollkommen so, aber man hat irgendwie immer gelernt dann. Ich bin froh, also ich hoffe echt bei meiner neuen Wohnung wird's ruhiger. Wobei ich sagen muss, so, ich habe eine Altbauwohnung und ich habe letzte Woche die erste Nacht hier gepennt und habe meine Nachbarin um 7 Uhr morgens Wäsche waschen hören.
Ja, aber das ist, also ist scheiße, aber irgendwie denke ich mir auch, das ist zu spießbürgerlich, wenn wir dann anfangen.
Ja, aber ich bin so ein Mensch, so, boah, ich brauche meinen Schlaf, so, wisst ihr, was ich meine? So, wenn dann auf einmal die ganze Wand um 7 Uhr morgens wackelt.
Ja, verstehe.
Du kriegst so richtigen Abtörner, aber ich glaube, Oropax werden so meine nächste Rettung sein, die nächsten Monate.
Also du wärst dann nicht jemand, der so einen Zettel in den Hausflur hängt?
Ach Quatsch, nein, niemals. Ich würde es hinnehmen oder einfach ausziehen.
Nee, einfach, also ey, bei mir so Zettel in den Hausflur hängen finde ich richtig, richtig peinlich. Aber einfach halt, ich würde halt einfach alle entweder anrufen, aber wenn ich halt die Nummer von meinen coolen Nachbarn nicht habe, dann halt einfach hingehen und klingeln. Aber nachdem die Bohraktion letztens war, sind sie dann vorbeigekommen und haben mir Pfannkuchen gemacht und gebracht. Und dann war ich so voll so, okay, ich mag euch wieder alle.
Das ist süß.
So, es geht weiter in unserem Freundinnenbuch. Lieblingsrapper, Lieblingsrapperin oder nicht-binärer Lieblingsrapperin?
Lieblingsrapper ist Summer Jam und Lieblingsrapperin ist aktuell, muss man ehrlich sagen, Bad Moms J. Ich feiere das.
Summer Jam? Ehrlich?
Ja.
Der Rapper von Erdbeerwoche.
ja, guck, wie lange das her ist. Was hast du gemacht? 2017 gerade hochgeholt.
Bitch, du hast mein Herz gebrochen, denn bei unserem ersten Date hattest du die Erdbeerwoche. Das ist so schlimm, Alter.
Ich schwör's, ich hab den so geliebt früher. Oh mein Gott.
Den Mann oder den Song?
Nee, so den, also ihn als Rapper, so ihn als Person. Ich fand ihn todeslustig.
War. Das findest du lustig? Ey, dieser ganze Song ist der frauenverachtendste Scheiß, den Deutschrap
aber wir kennen alle den Text.
Ich kenne stimmt. nur die Hook, weil ich so oft in dieser Sendung darüber gesprochen habe, wie schlimm ich sie finde. Bad Moms J fühle ich auf jeden Fall hart. Das ist so, ey, das kann ich mir voll geben. Ich kann diesen TikTok-Vibe, den sie fährt, auch zu 100%, mal abgesehen davon, dass sie einfach so nice rüberkommt.
Ja, ich feiere ihre Attitude. Also so top. Top, top.
Top, top, top. So, nächste Sektion. Das würde ich gerne können.
Ich würde voll gerne, also jetzt so Real Talk, weniger schlafen können. Ich bin so ein Mensch, ich kann so wirklich 10 Stunden schlafen und ich bin immer noch todesmüde. Das ist voll schlimm.
Ja, hast du schon mal so Nährstoffmangeltests gemacht und sowas?
Nee, tatsächlich nicht.
Mach das mal, weil so Eisen und, aber es kann halt an so vielen Sachen liegen. Eisen,
Vitamin
oder B12.
D. Ja, es wird einfach, Dings. Aber sonst, ich würde voll gerne fliegen können.
Fliegen und weniger schlafen. Fliegen ist notiert. Und weniger schlafen. Was ist dein Lieblingstier?
Ein Affe.
Kannst du den nachher zeichnen und uns schicken, dann drucken wir das aus und kleben das in unser Freundebuch rein.
Natürlich.
Mein größter Wunsch.
Ja, da würde ich jetzt genau das, was ich damals in mein Freundebuch geschrieben habe, sagen. Das war damals, ich weiß es noch, Gesundheit für die ganze Welt. Das habe ich mir früher immer gewünscht.
Können wir jetzt dringender gebrauchen als jemals zuvor
wahrscheinlich. Ja, 2020 war, glaube ich, ein sehr, sehr komisches Jahr für uns alle.
Es ist auch echt sehr schnell vorbeigegangen.
Wobei es ja dein Durchstart war.
Ja, es ist, glaube ich, aber auch nur so schnell vorbeigegangen, weil wir so viele Katastrophen dieses Jahr hatten, die so hintereinander kamen, dass einem das voll schnell vorkommt. Überleg mal, was alles passiert ist dieses Jahr.
Ja,
so
stimmt.
Fangen wir bei Australien an, Hanau, alles so,
was war dieses Jahr?
Ja. Also es hat angefangen Ende letztes Jahr bis in diesem Jahr rein. Ja. So, weißt du, was ich meine? So dieses Jahr ist echt, wow.
Vor allem, wir haben sau viel Naturkatastrophen dieses Jahr gehabt. Gefühlt noch mehr als sonst. Waldbrände, Überflutungen, Tornados und so. Ich hab,
ja, dann auch Dings, Libanon, alles so, was passiert ist.
Voll. Ich habe jetzt nur in Bezug auf die Klimakrise den neuen Podcast mit Luisa Neubauer gehört. 1,5 Grad heißt der. Und der ist echt sehr empfehlenswert, um sich mal wieder vor Augen zu führen, wie sehr die Klimadebatte eigentlich gerade untergeht in der ganzen Corona-Diskussion. Aber das nur nebenbei.
Ja, da geht so vieles unter. Muss man mal ehrlich sagen. So. Ich finde so die ganzen, also die wirklich wichtigen Dinge, die so unsere Mitmenschen oder unsere Welt oder irgendwie alles angehen, sind komplett feingelassen worden.
Wie meinst du genau? Also einfach die Menschlichkeit?
Also wie du schon sagst, so, ja, die Menschlichkeit, auch wie du sagst, das Klimathema, so, das war bis vor kurzem, so war das Hauptthema in den Medien und auf einmal kam was Neues und kein Mensch spricht mehr darüber.
Aber was ich voll interessant finde, dass egal, was gerade in den Medien ist, vor allem so in den letzten 1, 2, 3 Jahren, es gibt immer irgendeine Gruppe von Leuten, die sagen, nee, das stimmt so nicht. Da haben wir irgendeine Theorie, die dem widerspricht. Ob es jetzt ums Klima geht oder das fängt ja schon an oder hat ja schon angefangen, als der Euro eingeführt wurde. So. Und das sind immer irgendwie die gleiche Gruppe von Menschen. So. Ich habe das Gefühl, die gleichen Leute oder ähnliche Leute wie die gesagt haben, ach, das mit dem Klimawandel, das stimmt doch alles nicht so ganz. Das sind auch die gleichen, die jetzt da sitzen und da so einen Scheiß verbreiten von wegen Corona ist eine Erfindung der Regierung. So. Hm. Ja. Und das sieht man auch, also wenn man jetzt mal an diese Querdenker-Demo in Leipzig denkt, am 7.11. In unserer Heimat, also es ist einfach, was waren das, Alter, 20.000 Menschen, glaube ich.
Hm.
Und ich habe mir da mal die Fotos angeschaut von Leuten, die da halt demonstrieren gegangen sind, wo halt, keine Ahnung, T-Shirts mit Aufdrücken waren, wo halt irgendwie drauf stand, irgendwie Nazi und Stolz. Und da stand so, genau, Nazi steht für nicht an Zuwanderung interessiert. Also so peinlich und Panne und so auch altbekannte Leute, die hier in der rechten Szene in Leipzig bekannt sind, auf diesen Fotos zu sehen. Also ja, es ist gut, einfach so, so Panne, Alter.
Ich denke aber, dass gerade diese Menschen das am meisten nur nutzen, weil es gerade so medial ist. Weil die dann genau diese Aufmerksamkeit in den Medien kriegen, die sie sonst nie kriegen würden.
Voll. Also die bedingen sich ja beide miteinander. Sowohl die Querdenker als auch die AfD sagen ja, ja, wir sind halt zusammen stärker und deshalb gibt's einen minimalen Interessenskonsens. Und man schließt sich halt dafür zusammen, was halt eigentlich total fatal ist, weil es waren ja nicht nur Nazis auf der Demo, sondern auch uns Nachbarn von mir zum Beispiel, ja, ja, die einfach unzufrieden sind mit dem System sind und Kritik äußern wollen, was ja erstmal prinzipiell total berechtigt ist. Aber man muss halt einfach wissen, worauf man sich einlässt. Und noch eine Geschichte zu Leipzig, was für mich an dem Tag so krass war, ist, dass jemand aus meiner Familie im Krankenhaus lag und ich ihn nicht besuchen konnte mit einem anderen Familienmitglied zusammen. Und 2 Kilometer weiter sind halt einfach 20.000 Wichser ohne Maske und ohne Abstand und demonstrieren halt für irgendwas, was sie überhaupt nicht nachweisen können und wissen, mit Nazis Seite an Seite gewaltbereit, weil ja auch immer hieß, es ist so friedlich abgelaufen. Natürlich zu einem Teil, aber zu einem anderen Teil halt auch überhaupt nicht. Also einfach nur richtig gruselig, was da passiert ist.
Es gibt dazu auch ein Statement von Kolchose.tv. Mhm. Kolchose ist das ja in den 90er Jahren gegründetes Kollektiv, relativ lockeres Kollektiv von KünstlerInnen. Und da eben auch so relativ gleichzusetzen mit der Rap-Szene so rund um Freundeskreis, Max Herre und Co. Und die Vorwahl von Stuttgart ist eben auch 0711. Und das hört man ja auch immer wieder in alten Songs von Max Herre. Auf ANNA sagt er, glaube ich, so, ich bin ein Sohn aus der Sohn der Kolchose oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, und die haben sich auch ganz klar natürlich davon distanziert, von diesem Querdenken 711. Und ja, haben auch gesagt, dass sie diese Idee von Gemeinschaft in Frage stellen und dass diese spalterischen Zwecke da verfolgt werden. Ja, also richtig Panne. Und ach so, was mir da noch gerade einfällt, wo du gesagt hast, keine Masken. Ich habe auch Masken gesehen auf der Demo, aber Masken, auf denen so Hitlerbärtchen waren. Wow. Und so, also richtig unfassbar.
Aber das ist schon krass, dass 0711 sich dann auch wieder dazu positioniert. Also es kamen ja mega viele Leute aus dem Schwabenland, auch nach Leipzig. Da waren ja ganz wenig Leute selber aus Leipzig, sondern viele, die irgendwie angereist sind. Und dass es dann an dem Datum passiert ist und die die Postleitzahl haben und so. Crazy Zufall, oder nicht?
Max Herre, Cars, Meckes, einer von Jugglers und so weiter und so fort haben das mit unterschrieben. Also mal wieder ein schönes Zeichen aus unserer lieben und netten Rap- und Popkultur, dass wir keinen Bock haben auf dieses rechte Gesöcks.
Da hält man gerne Abstand von der rechten Szene.
Auf jeden. Hast du denn damit Erfahrungen gemacht in deinem Leben, Ailo?
Ja, schon. Also so das Ding ist so, ich bin halb Türkin. Ich sehe zwar nicht wirklich aus, so wie eine Full-Türkin, auch damals als Kind nicht. Aber ich bin halt ins Dorf gezogen und so, da war der Anteil von Ausländern original, ich glaube 2% oder so. Also es gab mich mit meinem Bruder, die halt so relativ ausländisch aussahen, 2 Russen, 1-2 Polen so, aber jetzt nicht so straight wie hier in Berlin. Und als Kind hat man schon früher manchmal gemerkt, so dass die Eltern dann so waren, ja, spiel mal nicht mit den Mädchen aus Berlin so, die sind ein bisschen asozial und bla und dies. Aber ich konnte so, ich glaube, lag einfach an meiner Art, dass ich so straight so den Standpunkt festgehalten habe. Ich war so, Digga, so, was kann ich dafür, wo mein Papa herkommt, wo meine Mama herkommt, was kann ich dafür, so, ich bin hier in Berlin geboren, so, ich könnte jetzt auch orange sein, wäre scheißegal, so, ich bin einfach das Kind, was gerade in die 3A gekommen ist und gerne Freunde kennenlernen will. Und deswegen, ich bin so ein Mensch gewesen, so, mich hat sowas immer nie gejuckt. Sollen die irgendwie, keine Ahnung, irgendwas sagen? Ich war immer so, tamam, okay, cool.
Okay, also du hast irgendwie so ein dickes Fell schon immer gehabt, oder wie?
Ja, ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es genug Kinder gibt, die da gar nicht so leicht drüber hinwegsehen können wie ich.
Voll. Was denkst du denn, woher du das Selbstbewusstsein hattest, damit umzugehen?
Boah, keine Ahnung. Ich glaube, es liegt einfach so an diesem türkischen Temperament, das plus die Mischung der Sturkopf von meiner Mama. Bei mir trifft man echt nicht auf so Gefühlssachen. Also man könnte mir wirklich sagen, was man will.
Aber du hattest jetzt in der Zeit auch viel Zeit, um Mucke zu machen. Also ich meine, gerade jetzt in diesem 2020. Wie bist du denn rangegangen überhaupt zu sagen, ey, ich bringe jetzt Song für Song raus, ich habe jetzt Bock, das richtig aufzubauen in einer Zeit, wo man eigentlich nicht auftreten kann, wo es vielleicht schwieriger ist für MusikerInnen, sich zu etablieren?
Das Ding ist, ich habe halt vor 2,5 Jahren ungefähr schon so die ersten Demos aufgenommen. Aber das waren halt Demos. So, mit dem bin ich so zu Freunden gegangen, hab dann so gezeigt, hey, ich mach Musik, bla bla bla. Dann hat man überall immer so Sprüche gehört, so, ja, krass, du bist krass, ey. Wir wollen dich sein, wir wollen mit dir arbeiten, wir wollen links, rechts mit dir machen. Und ich war schon immer irgendwie so, okay, hör dir das an, was die Leute sagen. Aber nimm das nicht ernst. Und so ist es bis jetzt überall gewesen, überall, wo ich hingegangen bin. So, man hat getestet, wie man mit den Leuten vibet. Alle haben irgendwie leere Versprechen gemacht und ich war dann so letztendlich so, ich glaube, November 2019, genau vor einem Jahr, war ich so, dass ich gesagt habe, ey, scheiß auf alles, was kommt. Ich mach das komplett alleine jetzt. Es macht keinen Sinn, jetzt irgendwo zu hoffen, dass ein großes Label um die Ecke kommt, dich signen will und dich dann irgendwie, so wie es bei mir der Fall war, in der Ecke stehen lässt und nichts mit dir macht. Ja, dann war das so, ich glaube, Januar oder sowas, als ich meinen Manager kennengelernt habe, den ich eigentlich nur fragen wollte, wie man selber released über DistroKid. Und er meinte dann so, ey, so, ich sehe voll Potenzial in dir, bla bla bla, links, rechts, ja, und dann ist er mein Manager geworden und dann haben wir zusammen durchgezogen.
Und dann hast du den ersten Song rausgebracht und der ging ja schon irgendwie voll durchs Dach und so ging das auch weiter.
Genau, also so, der ging ja doch relativ gut. Und dann hat sich das so gesteigert, so dadurch, dass ich dann halt gemerkt habe, TikTok ist die App, wo man krass viel Reichweite growen kann in kürzester Zeit, habe ich das halt komplett für mich genutzt. So, ne? Ich habe angefangen, dann da so Vlogs zu machen und die Leuten so ein bisschen zu zeigen, ah, links, rechts, hier, man macht Musik, da so geht man ins Studio, so funktionieren Musikvideos. Und so hat sich das dann irgendwie voll entwickelt, dass man so eine gute, straighte Fanbase hatte, die dann bei jedem Release komplett ausgerastet ist. So, ne? Die sind dann immer 1000 Kommentare irgendwo drunter gesetzt und da die Leute genervt und da therapiert.
Ich habe, oder ich würde gerne gleich noch irgendwie über TikTok sprechen. Was mich noch interessiert, ist, dass deine Musik irgendwie so zwei Welten verschmilzt zwischen... verschmelzen lässt zwischen Pop und Straße und Rap und aber auch so hausige Einflüsse und so. War das schon immer so ein Stil, wo du hin wolltest oder hat sich das so entwickelt und wird irgendwie noch so ein bisschen mehr auf die Fresse von dir kommen?
Also das Ding ist so, ich habe damals angefangen so auf typische Tiger-Type-Beats so zu rappen. So. Wisst ihr, was ich meine? So dieses so ein bisschen Reggaeton angehauchte, alles so ein bisschen müllmäßig. Aber ich habe voll schnell gemerkt, so irgendwie meine Stimmlage passt zu sowas gar nicht, zu diesem Rap. Und ich habe halt gemerkt, so, ich bin so ein Mensch, ich kann halt nicht so tun, als wäre ich irgendjemand. So, weißt du, ich könnte mich jetzt nicht ans Mikro stellen und sagen so, ey, ich bin jetzt hier der und der und ich habe so und so viel Geld und ich mache das und das, wenn ich es halt niemals mache. So. Und dann habe ich halt gemerkt, so, dass diese ganzen House-Beats, das war auch letztes Jahr, irgendwann im November habe ich angefangen, diese zu pumpen. Und ich habe so gemerkt, ey, so, das gibt noch niemanden so wirklich in Deutschrap, der so extreme House-Dinger macht. Voll. Und dann habe ich es halt mit meinen Producern probiert und hat gut geklappt. Und dann war das irgendwie so, dass voll viele so diesen Vibe auch gegangen sind. Und ich war dann so, so, man war so ein bisschen abgeturnt. So, weißt du, es war so, ah, das hört sich dann irgendwie doch wieder alles so ähnlich an. Und dann habe ich so gemerkt, irgendwie diese Mischung aus House und dieses leicht Rappige kombiniert halt viel geiler, als wenn du nur House oder nur Rap machst. Mhm. Deswegen sind, so, ja, weißt du, cool. Ich finde halt Daydream und Teardrops ist halt so eine Mischung aus diesem einfach Vibe, aber trotzdem Rap-lastigen Parts halt. Und ja, ich denke auch, es werden irgendwann bestimmt Tracks kommen, so richtig so nach vorne auf die Fresse. Aber mir fällt es irgendwie schwer so. So, wie gesagt, ich bin so ein Mensch, okay. So, meine Musik ist voll so, was mein Gefühl gerade ist. Und wenn ich zum Beispiel ins Studio gehe, bin ich meistens nicht so auf diesen Kopf, dass ich jetzt hier irgendwie krass sein will oder mich wie so ein Ami fühle oder irgendwie gerade aggressiv bin, sondern bei mir ist es immer im Studio so, ich nehme das mit, was ich den Tag davor geträumt habe. So, weißt du, so, wenn ich halt einen schlechten Traum hatte oder schlecht geschlafen habe, ist meine Laune so im Keller, dass dann meistens so ein Isyan-Track dabei entsteht.
Dann würde ich vorschlagen, lass uns gleich mal ein bisschen Mucke auf die Playlist packen, eine winzige Pause machen und ich würde gerne Feuer von dir auf die Playlist packen.
Ja.
Oder ist nicht so dein Favorite, den du da sehen willst? Weil da mag ich diesen Beat halt richtig gerne. Das ist irgendwie, das hat so ein 90er-Haus.
Ja, ist so Stevie B angehaucht bisschen.
Das mag ich voll gerne. Und aber pack du gerne auch noch was von dir auf die Playlist oder was du mitgebracht hast, was du gerade feierst?
Also dann würde ich natürlich Daydream auf die Playlist packen.
Ja.
Und welchen Track ich gerade feiere, was ich vorhin schon gesagt habe, Bad Moms JM, Sorry Not Sorry. Mega. Den finde ich so stark. Also da haben die drei ja wirklich... Top-Leistung geleistet. Top.
Ey, ihr Part, also alle gut, aber es ist einfach nochmal richtig krass, wenn sie losbittet, so feiere ich auch.
Ich höre das auch, muss man mal ehrlich sagen.
Ich würde sagen, dann packen wir noch von Culture Candela ohne Kunst wird's viel Spaß. Wir hören uns nach der Pause wieder. So, liebe Freunde, wir sind schon wieder zurück und ich habe natürlich mal wieder eine neue Ausgabe von Kurioses aus der Wissenschaft mitgebracht.
Kurioses aus der Wissenschaft, aka X-Faktor, das Unfassbare.
Eine Sache, die wenigsten Menschen wissen, ist, dass Menschen, nachdem sie gestorben sind, immer noch furzen müssen, denn alle Muskeln, die sonst dafür sorgen, dass die Gase, die im Körper sind, da bleiben, wo sie entstehen, werden entspannt und dann pupst man noch bis zu mehreren Stunden nach dem Ableben.
Geil.
Wollte ich einfach mal kurz so beitragen. Ach, übrigens, auch nach dem Tod entstehen noch neue Gase im Darm, was natürlich auch nicht so geil ist. Und dann geht's auch weiter.
Okay.
Stellt's euch mal vor, einfach. Ihr seid so, keine Ahnung, ich will es eigentlich nicht malen, das Zeichen, das Bild. Das ist eigentlich ein bisschen traurig. Aber ihr seid am Sterbebett von irgendeiner Person und die Person ist gerade gestorben und ihr seid alle voll traurig und auf einmal ist die Person
auch noch rein. Dass wir lachen wollen, das ist schlimm.
Voll. Es ist wirklich traurig, aber ey, das gehört halt auch zum Leben dazu. So, ist es nicht auch so, dass Frauen, wenn sie ein Kind kriegen, auch aus Versehen kacken und so?
Ja, voll.
Und
ja,
auch voll. Ey, sorry, aber das ist, also, ich finde, mir fällt super schwer, auch immer über den Tod zu sprechen. So, hab auch mega Schiss davor und kann da auch viel trauern. Aber am Ende ist es halt einfach was super Normales. So, und deshalb finde ich auch, dass man darüber jetzt keinen Spaß machen kann, aber schon auch lachen kann. Wenn
ja, ich finde schon Spaß. Ich finde es halt auch irgendwie nicht so ganz makaber, eigentlich über den Tod zu lachen, weil,
ja.
Also ich finde, man sollte nicht über Tote lachen, so. Außer die haben halt was Dummes in ihren Lebzeiten gemacht, dann okay. Aber über den Tod selbst, finde ich schon, sollten wir Witze machen können, weil ich habe auch das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft, und ich spreche jetzt hier irgendwie explizit so von der Kultur, die wir in Deutschland leben, gar keine richtige Kultur haben, die uns sagt, wie wir mit Verlust und so klarkommen können und sollten.
Voll. Ja, auch gar keine richtige Trauerkultur, ne? Man kann sich gar nicht so richtig viel Zeit nehmen zum Trauern.
Übelst.
Und ich habe echt krasse Komplexe, so darüber zu sprechen. Deshalb fällt mir das auf humoristische Art und Weise leichter und ich danke dir sehr für diesen Wissenschaftsfakt.
Das Ding ist, dass ich morgen einen Dreh habe fürs ZDF, wegen ZDF Wieso. Wir machen eine Reportage und es geht halt um Sterbebegleitung und ich treffe halt morgen und übermorgen mehrere Menschen, die halt sterben werden. Und weil wir halt ins Hospiz gehen und so. Und ich bin halt eine der Menschen, die ich kenne, die am wenigsten mit Tod und Verlust umgehen können. Und nur die Vorstellung dessen macht mich eigentlich schon irre, irgendwie jemanden zu verlieren, den ich in meinem engeren Kreis habe. Oder was heißt im engeren Kreis? Also wenn ich einfach nur mal gucke, in den letzten Jahren sind ja auch einige Leute aus der Szene in Deutschland, wenn ich jetzt mal an die Musikszene denke, gestorben, mit denen ich vielleicht nicht so viel Kontakt hatte oder die ein, zwei Mal gesehen habe. Das hat mich trotzdem ein, zwei Monate völlig umgehauen. Ich weiß es nicht. Oder Anfang des Jahres ist halt auch ein sehr guter Freund von mir aus England gestorben. Und ich komme da bis heute irgendwie nicht so richtig drauf klar. Und ich möchte dann auch auf dieser Reise irgendwie erstmal erfahren, ob vielleicht irgendwelche anderen Menschen andere Wege haben, damit umzugehen. Weil bis jetzt habe ich noch keine befriedigenden Antworten gefunden, außer ja, du musst halt einfach akzeptieren, dass das der Weg des Lebens ist und das ist halt echt keine befriedigende Antwort so.
Ja.
Wie ist das bei dir, Ailo? Wie kommst du mit diesem Thema klar, falls du überhaupt drüber reden möchtest?
Bei mir geht's halt so, guck mal, ich bin der Meinung so, alles ist vorgeschrieben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, bei uns ist das sowieso so ein, es ist halt, es kommt alles so, wie es kommen soll, bin ich immer der Meinung. Ich habe halt meine Ausbildung im ambulanten Pflegedienst gemacht, deswegen so Sterbehilfe und sowas bin ich auch ganz nah dran gewesen damals. Ich weiß nicht, ich war immer so die Auszubildende, die halt immer zu den älteren Leuten dann gefahren ist, so kurz bevor es zu Ende war, weil ich sozusagen so deren Lichtschein war. Und ich weiß, dass mich das früher sehr, sehr doll mitgenommen hat, dass ich so wusste, okay, ich gehe jetzt zu dem alten Mann und der ist wahrscheinlich morgen nicht mehr da. Mit dem kann ich morgen nicht mehr über die Sachen quatschen. Aber irgendwie hat mich meine Chefin so damit abgehärtet, so indem sie halt auch gesagt hat, ey, das ist alles sein Werdegang. So die meisten Leute, die halt bei uns Patienten waren, die gestorben sind, hatten halt davor unglaubliche Schmerzen, hatten einfach kein schönes Leben im Bett. Und da wurde mir halt dann so bewusst, okay, dann lass lieber einen Menschen gehen, statt du ihm am Leben halten willst, ohne dass es ihm gut geht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Und wie hast du dann so einen Umgang damit gefunden?
Ich weiß gar nicht, wie das sagt doch so. Bei mir ist so mit dieser Gefühlssache und sowas, irgendwie bin ich da voll kalt, aber keine Ahnung, ich hab mich damit so voll abgefunden, dass es so dieser Aspekt mit lass doch einen Menschen nicht einfach am Leben, nur weil du es willst oder weil du ihn dann vermissen könntest, hat mir irgendwie voll die Augen geöffnet. Ich war dann so, okay. Oder auch wenn Leute beim Unfall sterben, so dann so lieber sind sie vielleicht verstorben, als wenn sie ihr Leben lang eine Behinderung dann gehabt hätten. So, weißt du, vielleicht nie wieder laufen können, nie wieder sprechen können, nie wieder denken können. Und dann bin ich so der Meinung, lieber lass einen Menschen einfach gehen, da wo er dann hingezogen wird, als zu sagen, ey, nee, alles ist scheiße, warum wir, warum er?
Und warum hast du dann aufgehört, dort zu arbeiten, beziehungsweise das nicht weitergemacht nach der Ausbildung?
ich mochte es einfach nicht. Also ich war eigentlich Kauffrau im Gesundheitswesen, aber ich musste halt so nebenbei diese ganzen Arbeiten machen, weil wir voll wenig Mitarbeiter damals hatten. Und keine Ahnung, es war irgendwie dann nichts für mich, so hauptsächlich im Büro zu sitzen, dann die Buchhaltung zu machen, sich von irgendwelchen Angehörigen anhören zu müssen, wie scheiße man ist, weil man da mal was gemacht hat, weil da eine falsche Rechnung kam. Und ich wusste so voll schnell so, ich kann das nicht mehr, von irgendwelchen Leuten irgendwie sagen zu lassen, was ich richtig und was ich falsch mache. Und habe dann voll schnell so entschieden, dass ich die Ausbildung erstmal fertig machen will, damit ich einfach was in der Tasche habe, wenn irgendwie nichts mehr klappt. Und habe dann ab dem Tag, wo ich da ausgelernt habe, gesagt, ich versuche mein Ding irgendwie mich selbstständig zu machen.
Und kannst du schon von der Musik auch leben teilweise?
Ja, Alhamdulillah. Sehr gut, ich kann halt leben. Oh.
Wunderbar.
Schon sehr stolz.
Wie ist das denn bei dir? Du hast vorhin so ein bisschen angesprochen, du hast darauf gewartet, dass irgendwelche großen Major-Label auf dich zukommen und du irgendwie den großen Deal bekommst, der alles brechen wird für dich. Wie war denn da so dein Werdegang? Wie ist es aus deiner Sicht möglich, 2020 als Newcomerin erfolgreich zu werden, um davon leben zu können?
Ich bin der Meinung, also so war das bei mir. Ich war halt so, ich habe mich voll viel damals blenden lassen. So, ne? Wenn jemand kommt, der schon, keine Ahnung, 1 Million Abonnenten auf YouTube hat und dir sagt, so, ey, komm, wir signen dich, wir machen mit dir das große Ding, wir haben unsere Reichweite, dann denkst du in deinem Kopf, tamam, okay, es wird alles gut. Und so jetzt in meinem jetzigen Werdegang, wo ich das selber gemacht habe und die jetzt schon das Vierfache von, also jetzt an Streams oder an monatlichen Hörern und sowas eingeholt habe, hat mir voll schnell gezeigt, so dass es gar nicht wert ist, dass du irgendwo in Deutschland bei einem großen Label bist oder dass du die krassesten Leute in deinem Rücken hast oder dass du die krassesten Supporter hast. So, ich meine, ich wurde bis zu dem heutigen Tag noch nicht einmal von irgendeinem Rapper supported aus dieser Szene. So, den einzigen Krass. Support, den wir halt haben, sind halt so intern die Leute. So ist halt Spotify, ist Amazon, die supporten unglaublich gut beide. Aber so von außen, so da hat noch nie irgendein Rapper gesagt, so der mich jetzt kennt, ey Tamam, so wir teilen mal das in unsere Story, damit da Reichweite kommt.
Dein Ernst?
Ich schwör's dir noch nie. Einmal hat Animus damals Wer trägt Schwarz gepostet. Das ist halt so ein emotionaler Song gewesen. Aber noch nie bin ich in irgendeiner Insta-Story gelandet. Soll mich auch nicht jucken, weil mir das zeigt, so dass es nichts wert ist. Und voll viele Leute halten daran fest. So, eine Freundin von mir ist auch so, sie meint so, ja, ich könnte jetzt bei dem und dem sein, der hat schon Reichweite. Und ich sage jedes Mal zu ihr, ich meine so, ey, versuch's doch einfach selber, bau dir das mit deinen Händen auf. Und dann kannst du am Ende des Jahres sagen, hast du es geschafft, weil du es bist, oder hast du es geschafft, weil du bei irgendjemandem bist, der dich hochzieht und der, weil er gerade seinen Fame hat.
Also ich finde, Support ist trotzdem immer cool, ne? Aber es ist auf jeden Fall auch für einen selber, glaube ich, ein gutes Gefühl, wenn man sagt, ey, ich bin da alleine hochgekommen und habe das irgendwie durch mein musikalisches Talent geschafft und so.
Ja, ist schon schön halt, wenn man weiß, so, ey, okay, jetzt haben da 10 Rapper gepostet, wovon vielleicht 80% meiner Streams nur durch die kommen. Lieber brauche ich ein bisschen länger, aber weiß, dass es dann irgendwie konstant irgendwie von mir alles ist.
Und glaubst du, dadurch, dass du vor allem irgendwie auch auf TikTok so eine krass hohe Reichweite hattest, dass deine Fans jünger sind als, weiß nicht, vielleicht, obwohl der durchschnittliche Deutschrap-Hörer ist wahrscheinlich auch relativ jung, aber jünger als du selbst?
Ja, definitiv. Also ich habe das anhand von Instagram gemerkt, als sich die Statistik geändert hat, seitdem ich TikTok habe. So, davor war es, glaube ich, 70% Männer, 30% Frauen und alle so in dem Alter von 18 bis 24. Und seitdem ich TikTok habe, ist es halt fast 60% Frauen, 40% Männer und alles so zwischen 12 und 18.
Crazy, also, weil ich nenne mich Boomer, aber ich habe TikTok heute das erste Mal installiert und mir das so angeguckt. Also erstmal finde ich es krass, in welchen Sog man da reingezogen wird und dann kommt wieder ein neues Video und dann irgendwas wieder mit Tieren und das will ich alles sehen und so. Schon crazy. Bist du denn selber viel auf TikTok? Also hängst du da auch selber viel ab und guckst dir Sachen an oder nutzt du das wirklich nur für dich als Plattform?
Also ich sag ehrlich, so wenn ich so abends im Bett liege und voll Langeweile habe, dann klebe ich schon so anderthalb Stunden manchmal aus Versehen auf TikTok und guck mir den größten Cringe da an. Ich bin immer noch so ein Mensch, ich halte nicht so. Also ich liebe diese App so, ich mag das, was man da so machen kann. Aber ich bin von den meisten Creatern da so weggecringed. So, ich kann mir diesen deutschen TikToker meistens nicht geben. Ich bin auch so, bei mir kommen auch immer so Tiervideos und so, wie man so Seife schneidet und sowas. So, weißt du, so voll die beruhigenden Sachen.
Hey. Du triffst da einen richtigen Softspot bei mir. Das ist genau mein Film. Ich muss aber sagen, es gibt ja bei Instagram auch diese Reels-Funktion. Wenn ich da einmal kurz drauf komme, bin ich sofort so, oh mein Gott, weg, weil ich habe so Panik, in diesen Sog gezogen zu werden einfach. Ich merke das schon, wenn ich auf dieser Explore-Page einfach bin, weil mir wird halt genau das angezeigt, halt irgendwelche Make-up-Sachen, Babytiere und halt ASMR-Zeug, Seifen schneiden und sowas. Und Junge, wenn ich da einmal reingerate, ist es richtig mies. Also ich muss hier nur einmal drauf drücken hier und dann sehe ich direkt, wie kann man sich mit Klebeband die Lippen dick schminken. Keine Ahnung.
Aber seht ihr das auch kritisch? Also gerade in Bezug, weiß nicht, auf Datenschutz und so Suchtpotenzial? Also gerade so eine App wie TikTok?
Voll. Große Angst. Bin großer Gegner davon, dass junge Menschen das haben. Ganz einfach.
Dass es junge Menschen haben, definitiv. So, wenn ich überlege, meine Schwester ist 9, die hat das auch bis vor kurzem noch benutzt, bin ich sehr, sehr anti dagegen. Aber so im Großen und Ganzen, wenn ich mir überlege, so diese ganzen Kinder, die anfangen so zu zocken und dann so mit ihren Playstations so den ganzen Tag spielen, so. Ja. Dann soll meine Schwester lieber 2 Stunden TikTok gucken, als den ganzen Tag bei der Playstation zu sitzen und irgendwie dann gar nichts mehr zu machen.
Meinst du wirklich? Ich glaube, ich hätte lieber jemanden, der Playstation spielt. Da hast du wenigstens die Möglichkeit, noch irgendwelche Fähigkeiten zu, keine Ahnung, dein Gehirn macht irgendwie mit, so. Das andere ist ja echt nur so ein...
Ja, okay, wenn jetzt unsere Kinder so eine strategischen Spiele auf der Playstation spielen, dann ist ja was anderes, aber so 90% der Kinder spielen auch FIFA, GTA und Minecraft oder wie das heißt oder so. Weißt du, so ein Bums, so was lernst du da? Du lernst so 4 Knöpfe drücken. So, und bei TikTok lernt man ab und zu mal Sachen, wie du schon sagst, so, ne? Make-up-Tutorials. Ich baue manchmal Schränke auf. Ich zeig den Kindern, wie man Schränke aufbaut.
Wirklich? Ja. Geil. Und sowas wird geklickt, ja? Boah, ich klinge richtig alt, ne?
Hast du dich irgendwie auch in der Zeit mit Twitch beschäftigt oder ihr euch generell?
Ja, ich wollte irgendwie auch immer mal wieder anfangen, so zu twitchen, aber ich habe so, schon Bock, so zu zocken. Ich würde halt nur GTA spielen. Aber ich konnte mich noch nicht so in dieses Game so reinfädeln. So. Das ist mir zu viel Technik, die du dafür brauchst, um das zu nutzen.
Voll. Also ich glaube, das erste Mal habe ich irgendwie, weiß nicht, 2014, 15 davon gehört, als es so eine krasse Gamer-Plattform war. Und ich habe halt überhaupt nichts mit Gaming irgendwie am Hut. Aber mich hat das schon interessiert, weil es ja auch irgendwie immer so ein bisschen Entertainment da gab und überhaupt so alternative Auftrittsmöglichkeiten. Und gerade jetzt, irgendwie während Roni, haben das ja voll viele KünstlerInnen für sich entdeckt. Ich gucke mir mega viele Beat-Tutorials und so Live-Beats bauen auf Twitch an. Und das finde ich dann schon eigentlich eine ziemlich geile Alternative. Und Viva Con Agua streamt viel, macht richtige Festivals dort und dann, ja, keine Ahnung, Knossi. Und ich habe mir das alles irgendwie mal angeguckt, bin dann halt auf diesen Beat-Sachen hängen geblieben, auch von ACMJ zum Beispiel und von Jessen. Da habe ich auch mal bei einer Beat-Challenge mitgemacht, so. Das erste Mal, dass ich mich da überhaupt beteiligt habe. Und ich habe ihn auch mal gefragt, was er als Künstler denkt, ob das eine gute Alternative ist, gerade dieses Jahr wegen Auftrittsmöglichkeiten. Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die habe ich selber noch nicht gehört. Ich spiele die jetzt mal ab und hoffe, dass ihr das auch hören könnt.
Also Twitch kann natürlich zumindest für mich als Interpreten oder als Band nicht Live-Gigs ersetzen, also wird es auch nie können. Aber ich glaube, das hängt auch ganz stark davon ab, was für Musik man zum einen macht. Und für DJs ist zum Beispiel eine ganz andere Nummer. Ich glaube, wenn man ruhige Musik macht zum Beispiel, die sowieso eigentlich eher Sitzkonzerte betrifft, dann kann es schon ein Weg sein, wie man ein möglichst äquivalentes Ergebnis oder Erlebnis fürs Publikum schaffen kann. Aber es ist natürlich trotzdem nicht das Gleiche. Es geht ja auch bei Konzerten viel um Aufregung und das Ganze drumherum, auch dass man das mit Freunden zusammen erlebt oder mit Fremden. Das macht man natürlich auf Twitch auch. Und es gibt auch ein bisschen Interaktion innerhalb des Publikums sozusagen und auch zwischen Künstler und Publikum. Aber ich glaube, Twitch ist eigentlich was anderes. Twitch ist eigentlich viel mehr noch als alle anderen Social-Media-Kanäle der Kanal, wo man die Maske fallen lassen muss. Deswegen, ich glaube, es ist kein Ersatz, sondern es ist eher eine Weiterführung. Gleichzeitig entromantisiert man natürlich auch ein Stück weit das, was man da tut, wenn man es so macht, wie ich es gemacht habe oder wie es auch andere Produzenten oder Rapper machen, indem man live vor der Kamera arbeitet und Musik macht. Bietet auf jeden Fall viel neues Potenzial, auch mit der Community zusammen was entstehen zu lassen. Und das ist auf jeden Fall das, was ich am coolsten fand, zu sehen, dass man 1 Million Menschen draußen hat, die auch Musik machen, aber die noch nicht mal durch diese mini-dünne Glasdecke kommen, wo man das überhaupt wahrnehmen kann. Und da sitzen auf einmal irgendwie Megatalente, die krasse Beats bauen, die richtig gut rappen können, die gut schreiben können, gute Designer und alles. Und die Leute dann alle zusammenzuführen, ob das jetzt fürs eigene Ergebnis ist oder für ein Gesamtergebnis, für ein Community-Werk, das finde ich ist eigentlich das Coolste an der ganzen Sache.
Und da muss ich sagen, also ich bin vor jedem Insta-Livestream mindestens genauso aufgeregt wie vor jedem Live-Konzert. Aber es kann es halt trotzdem nicht ersetzen, finde ich. Ich weiß nicht, guckt ihr euch das überhaupt noch an? Gerade Livestreams, Konzerte, Lesungen, was gerade alles so angeboten wird?
Also ich ehrlich gesagt gar nicht.
Für mich ist es auch so ein Ding von, ich bin einfach generell ungerne, also ich konsumiere mittlerweile einfach ungerne Sachen auf dem Handy, über Instagram. Auf Twitch bin ich sowieso nicht am Start. Das heißt also alles, was so Insta-Live ist, das ist eigentlich, was ich mir am Anfang noch so ein bisschen gegeben habe. Aber ich guck einfach nicht mehr gern auf mein Handy, wenn ich nicht damit gerade arbeiten muss. Und ich muss aber sagen, dass ich das übelst schön finde, dass das so ein Output, so eine Output-Möglichkeit für so viele KünstlerInnen ist. Es ist einfach großartig und ja auch was ich schon mehrfach genutzt habe und was mir auch mehrfach die Möglichkeit gegeben hat, zum Beispiel über jetzt so, wenn man jetzt mal so über Konferenzen oder Medienkonferenzen spricht, dass man da trotzdem die Möglichkeit hat, vor einem interessierten Publikum zu sprechen und so. Und da trotzdem auch weiterhin noch ein bisschen Geld zu verdienen. Also ich finde das, ich bin so glücklich, dass es das gibt, kann aber da nicht mehr so richtig in den Konsum, in das Konsumgefühl irgendwie rein dingsen. Ich habe mich da so ein bisschen umorientiert, was so meine Interessen jetzt betrifft und keine Ahnung, was habe ich gestern eigentlich gemacht? Ich habe gestern so ein Weihnachtsgesteck am Abend gemacht und vor ein paar Tagen habe ich so eine Perlenkette gebastelt und sowas. Also sowas mache ich jetzt.
Mega, ey, aber hast du mal den Livestream von SK geguckt? Weil ich finde den, das ist so einer der wenigen DJ-Livestreams, SK83, den ich mir reinziehen kann. Der hat auch noch ein Statement dagelassen, das schneide ich dann hier auch rein. Aber das ist so krass aufwendig, der hat immer so richtig krasse Hintergründe. Entweder so eine krasse Galerie oder auch so ein Boiler-Room-Set oder und es ist auch im Vordergrund seines Sets sind immer so Leute, die tanzen und so. Es hat mit richtig viel Liebe und Mühe aufgemacht.
Geil.
Und das gucke ich mir dann schon an, weil wenn du als DJ irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr nicht auflegst, ich glaube, man kommt halt echt auch aus der Übung so und es macht halt irgendwie auch Spaß, sich darauf vorzubereiten.
Meinst du, also diesen Stream kann man das wirklich
kann ich
verlernen?
Mir auf jeden Fall empfehlen.
Wirklich?
Also was heißt verlernen? Aber wenn du musst dich ja erstmal mit der Musik beschäftigen, so, das ist ja, und Übergänge üben und so. Und wenn du das nicht machst, machst du ja nur irgendwie altes Zeug, was du vor einem halben, dreiviertel Jahr schon gespielt hast, und übernimmst das. Also verlernen nicht, aber...
Man muss immer wieder neue Übergänge üben?
Ja, also wenn du neue Mucke raussuchst und dann guckst du, wie passen die tonal zusammen, wie kann man da irgendwie ein Wordplay einbauen, welcher Scratch passt worauf und das musst du auf jeden Fall immer an die neue Mucke anpassen, so mache ich das zumindest und ein Set aufbauen. Und dafür musst du die Mucke ja hören und spielen.
Machst du denn noch Livestreams, Josi?
Ja, ich mache die Woche wieder einen für Viva Con Agua und schon immer mal. Aber wirklich auch aufgrund des sehr schlechten Internets hier habe ich irgendwie das jetzt eine Weile nicht mehr gemacht.
Wie ist es bei dir, Ailo?
Genau, ist da irgendwas in Planung?
Nee, nicht wirklich. Also ist wie gesagt, steht alles in den Sternen gerade.
Aber wie geht's generell weiter? Planst du gerade an neuer Mucke? Remixen, ach so, Videos.
Das Übliche, also Single Game werden wir auf jeden Fall ausspielen. Da wird noch einiges kommen, vieles. Jetzt dieses Jahr kommen auch noch ein paar Sachen, also wir schlafen nicht. Wir haben zum Glück vor dem Corona-Lockdown 3 Musikvideos abgedreht, das heißt, wir sind erstmal.
Ey, das wollte ich gerade fragen, habt ihr das alles vorher gemacht?
Ja.
Crazy, auch das Video, wo du mit dem Alligator zusammen bist?
Mhm. Also wir haben jetzt die allerersten Videos sind mitten im ersten Lockdown entstanden. Also die waren auch ganz, ganz, ganz wilde, wie heißt das, Produktion war das. Also wirklich von A nach B, C, D, E. Dann klappt da was nicht, dann hat da was geklappt, dann hat da nichts geklappt wegen Corona. Aber jetzt die kommenden Musikvideos haben wir jetzt halt in 3 Tagen 3 Videos gedreht, weil wir dachten so, wenn jetzt nochmal ein Corona-Lockdown kommt, so wie er jetzt stattgefunden hat, sind wir auf der sicheren Seite, dass wir wenigstens Videos haben.
Voll. Aber wie war das mit dem Alligator und wessen Idee war das? Oder generell die Tiere?
Tatsächlich meine Idee. Also
du merkst, wir sind dagegen.
Ja, ich muss ehrlich sagen.
Ach so, nein, das will ich gar nicht sagen. Also ich finde es schon crazy, dann zu sehen. Aber wenn es irgendwie tierfreundlich über die Bühne gegangen ist, ist mir das lieber als 15 Millionen Nerze zu töten.
Ja, das Ding ist, ich bin auch so ein Mensch. Ich bin so voll anti diese Tiersachen und sowas. Ich bin anti Zirkus, ich bin anti Zoo, ich bin anti alles. Ich kannte den Typen aber, der diese Tiere hat, und ich wusste, dass er die aus Rettungs, also das ist so zum Beispiel, wenn jetzt irgendein reicher Mann möchte Alligatorhaut haben, dann werden diese Alligatoren halt rumgeschifft und irgendwann werden sie halt gefunden von dem Zoll. Und er ist halt so jemand, er nimmt diese gefundenen Tiere sozusagen auf, hat halt so ein riesengroßes Gehege für die zu Hause, hat alles sehr schön gemacht in seinem Riesenhaus, Riesengarten.
Crazy.
Und ich wusste halt, dass er ein Mann ist, wo ich sage, okay, Tamam, klar stellt er seine Tiere gerade aus, aber das gesamte Geld, was er damit einnimmt, geht 100% wieder an diese Tiere zurück, die halt sonst in Tötungsstationen gelandet wären.
Und, das finden wir wieder gut.
Und ich wollte dann halt auch genauso gucken, so weiß ich, war dann so neugierig, wie funktioniert sowas bei Musik, wie du drehst, wie stressig ist das für die Tiere. Man muss sagen, dieser Alligator war, glaube ich, das entspannteste Tier, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich habe noch nie ein Tier gesehen, was so gechillt einfach irgendwo rumläuft. Also so, weißt du, der ist so ein bisschen zwischen uns gelaufen, so klar, Mund war ein bisschen zu. Aber so, man hat jetzt nicht gemerkt, dass dieses Tier so krass nervös ist und Angst hat und irgendwie aggressiv wird. Dann haben wir einen Babyfuchs gehabt, bei dem muss ich sagen, da hat mein Herz geblutet, weil man gemerkt hat, der ist sehr nervös. Da haben wir aber auch ganz schnell gesagt, so ey, wir machen jetzt hier nicht weiter mit dem. Und auch die Schlange, die war so entspannt. wir haben die dann eine halbe Stunde um unser Gitter halt noch klettern lassen, damit die sich da so ein bisschen, so weißt du, ein bisschen freier fühlt. Die hat gar keinen, also was heißt keinen Bock runterzugehen. Man kann nicht in den Kopf des Tieres gucken, aber so für mich als eine Person, die halt sogar im Zoo mal ein Praktikum gemacht hat, kam das jetzt nicht so rüber, als wenn er diese Tiere quält und zwingt dazu, irgendwie zu machen. Ja. Also wir haben die auch nicht jetzt.
Ich wollte auch gar nicht, dass du dich rechtfertigst. Es hat mich nur interessiert.
Nein, diese Frage kam oft auf, deswegen so.
Okay. In welchem Musikvideo war das denn?
Bei Kein Limit.
Aha, okay. Ich erinnere mich gar nicht an einen Babyfuchs. Du musst jetzt gleich mal nachgucken.
Ja, das waren wirklich ganz kurze Szenen.
Das war ganz, ganz kurz.
Da
hatte den nur ganz kurz auf dem Arm.
Kurz im Arm. Mega süß.
Ja, weil da war ich so, ey, nee, das geht nicht. Da hat man gemerkt, der ist zu.
Aber wie war deine Erfahrung im Zoo, als du da gearbeitet hast?
Boah, ich sag dir, mein Herz blutet. Ich kann seitdem irgendwie nicht mehr ins Zoo gehen. So,
krass,
Ich war so, klar, die Mitarbeiter geben so 100% das Beste, damit es da irgendwie jedem Tier gut geht, auch so in den Brutstationen und überall. Aber so, Digga, so, du siehst diese Affen. So, ich war ja einen Tag mal bei den Affen, durfte ich mithelfen. So, ich habe die gefüttert. Und du siehst einfach so deren Trauer im Gesicht. Weißt du, was ich meine? So, du siehst es diesem Tier an und oh mein Gott, ich kann wirklich, bis heute, ich war nicht einmal im Zoo, nachdem ich da gearbeitet habe. So,
crazy.
Das hat mein Herz gebrochen. Wie gesagt, die Mitarbeiter versuchen so 100% das Beste zu geben, aber die sagen halt selber, so ein Tier gehört halt nicht in so einen Käfig.
Glaube ich. Ja, voll. Ey, ich bin auf jeden Fall vor allem voll mit Zirkus boykottieren. Zoo mag ich auch nicht gerne.
Naja, zu hat aber halt Vor- und Nachteile, so, ne? Was wie gesagt, so Züchtungen genau. Und sowas angeht. Tamam, okay, kann man ein Auge zudrücken, aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem nicht das, was es sein soll, denke ich.
Ich finde es halt so pervers, wenn ich hier in Leipzig ins Rosental gehe, sehe ich halt einfach, das ist so ein Park direkt neben dem Zoo. Du stehst halt mitten in Leipzig, guckst du nach rechts, siehst du so das Wahrzeichen von Leipzig, so ein MDR-Turm, guckst du nach links, siehst du so Giraffen und Zebras Geil. Und Antilopen so vom Zoo, vom Park aus. Und ich denke mir so, Alter, ich bin mitten in Leipzig, in Mitteldeutschland, in Europa und hier laufen einfach Giraffen rum. Das finde ich so absurd, jedes Mal.
Aber ich freue mich trotzdem immer, wenn ich die sehe.
Ich muss sagen, ich freue mich über eine Giraffe, genauso wie ich mich über eine kleine Feldmaus freue. Also es muss halt einfach nicht sein.
Ja.
Aber was, wo ich echt richtig, wo ich richtig schlimm bin, ich liebe halt Aquarien. Ich liebe das so, das Gefühl zu haben, ich bin irgendwo, was sich wie unter Wasser anfühlt. Aber es tut mir einfach unendlich leid für die Tiere.
Ja, Dito.
Ja. Ey, hier sind die Homegirls, euer schlechtes Gewissen. Und damit möchte ich gerne noch einen Song auf die Playlist packen. Nämlich das aktuellste Release von Audio 88 und Yesin. Und Helene, ich glaube, du hast außer Katja Candela noch keinen Song auf die Playlist geworfen.
Ich habe das mal noch. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin zurzeit ganz hart auf zwei Musikfilmen, wie immer natürlich im November ganz krass im Weihnachtsmusik, Jazz-Weihnachtsmusikfilm und höre da ganz viel Ella Fitzgerald. Ich habe da auch so eine Playlist, liebe Freunde, könnt ihr auch folgen. Baklava und Christmas Jazz heißt die Playlist. Und was packe ich denn drauf? Ach ja, Frosty the Snowman von Bing Crosby liebe ich.
Jetzt schon.
Ey, ich höre schon seit Mitte Oktober. Ich habe auch jetzt gestern schon geschmückt, ne? Also muss ich jetzt mal dazu sagen.
Okay.
Ja.
Ich weiß, man soll nicht. Mir wurde gestern gesagt, Christen schmücken erst ab Toten Sonntag. Aber wie sich das für eine waschechte Muslima gehört, wir schmücken schon Mitte November für Weihnachten.
Ist das traditionell so oder ist das ein Gag?
Das war gerade der schlimmste Gag EU-West.
Wir feiern natürlich keine. Hallo, hast du mich gerade gedisst?
Nein, um Gottes Willen.
Nein, wir feiern natürlich keine Weihnachten. Wobei mir mein Vater hat mir letztens erzählt, dass bei ihm früher im Dorf zu Weihnachten auch was gefeiert wurde, obwohl wir eben keine Christen sind, nämlich die heilige Barbara. Und das fiel wohl auch immer so auf den 24., 25. Das heißt, die Christen und die Muslime in dem Dorf haben dann immer gleichzeitig gegessen.
Das ist schön.
Also, zusammen gegessen meine ich natürlich nicht gleichzeitig.
Also ja, wir wissen, wie du meinst. Festlich. Mäßig.
Hat noch jemand was für die Playlist?
Gut. Doch, so viele.
Dann würde ich gerne noch von Farhad Yak Sher draufpacken. Ich weiß leider nicht genau, was das heißt, aber es ist ein unheimlich guter Song. Farhad einfach auch ein krasser Produzent. Und ich habe mir auch gerade noch mal die Produzentenliste vom neuen Audio 88 und Yesin-Album angeguckt. Es ist einfach unendlich krass, wie viele Leute daran mitproduziert haben. Also von Basazian, Drunken Masters, Ben DMA, haufenweise krasse Leute. Ich freue mich schon sehr auf das Album, wenn das rauskommt. Und wollte von dir noch wissen, mit welchen Produzenten du aktuell zusammenarbeitest, Ailo?
Aktuell arbeite ich sehr viel mit Maxe. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Doch, Maxe, müsst ihr euch was sagen.
Noch nicht? Mach Werbung für ihn.
Maxe, ich mach Werbung für dich. Nee, mit dem arbeite ich oft, aber ist unterschiedlich. Wir switchen gerade so ein bisschen. Also wir gucken gerade rum, so alle haben Bock, wir haben Bock.
Nice. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns nächstes Jahr irgendwie alle auf dem Splash wiedersehen. Ailo, du auf der Bühne, Helene und ich auf unserer kleinen Hippie-Podcast-Bühne. Und würde eigentlich auch sagen, wir sind schon fast am Ende, oder?
Genau, wir sind am Ende. Ailo, vielen Dank, dass du am Start warst. Wir freuen uns natürlich sehr auf alles, was in der nächsten Zeit von dir noch kommen wird. Folgt Ailo auf TikTok, da ist einiges los, natürlich aber auch auf Instagram. Und vielen Dank fürs am Start sein.
Nicht dafür. Ich danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Also Leute, bis in 2 Wochen. Bis bald.
Bis dann.
Tschüssi.
Ciao.